Herzlich willkommen zum FOBA Talk, der Podcast der Volksbank La. Menschen, Emotionen und viele spannende Themen. Wir sprechen über Motivation und Inspiration. Ganz einfach gesagt, über das, was euch interessiert. Wir haben Lust auf Zukunft und wollen sie mit euch gestalten. Viel Spaß dabei.
Herzlich willkommen zu Hashtag FOBA Talk, der Bank zum Nachhören ihrer, eurer Volksbank La. Heute haben wir Trommelwirbel, eine Jubiläumsausgabe. Es ist die Nummer 30 und Michael Mack ist hier.
Herzlich willkommen.
Dabei ist das ja gelogen, weil wir sind ja bei dir. Ja? Wir sind im Studio 78 im Europapark. Ein richtiges Nostalgie-Radio-Studio, wenn man sich hier umschaut. So alte Transistoren, Tonbandgeräte, also aus, ich weiß nicht, 60, 70 Jahren Radiogeschichte. Mit vielen tollen Fotos an der Wand. Und es sieht wirklich aus wie ein Radiostudio. Es ist auch ein Radiostudio, weil es gibt einen eigenen Radiosender aus dem Europapark, das Europa-Radio. Studio 78, lass mich raten, das hat was mit deiner Person zu tun, Michael.
Richtig, vielleicht weiß der ein oder andere, dass ich im Jahr 78 geboren worden bin und insofern dachte ich einfach, so ein kleiner versteckter Hint für die Fans, wenn sie am Studio vorbeigehen.
Für alle, die das Alter jetzt nachrechnen wollen, es dauert noch ein bisschen, bis er wieder Geburtstag hatte, das war erst im Dezember.
Ne? Richtig.
Wir können noch ein bisschen durchschnaufen. Die Frage erstmal vorab, warum ein eigenes Radiostudio? Liegt das daran, dass ich dich bei Hitradio Ohr vor 20 Jahren nicht eingestellt habe?
Nee, ich glaube nicht, dass wir in irgendeine Konkurrenz mit regionalen Radiosender gehen wollen, aber man merkt doch den Trend auch in der Freizeitparkindustrie, dass man immer mehr auch zum Content, also zum Inhalte schaffer wird und wir sind ja nicht ein wirkliches Radio, sondern wir nehmen hier auch viele Podcasts auf. Wir sind zwar auch live mit der tollen Kooperation auch mit Hitradio Ohr, aber wir haben ja den ein oder anderen Gast immer wieder mal im Europapark und dann bietet sich's natürlich an, wenn man ein gutes Studio hat, wo man dann auch dann Originaltöne aus dem Park eben direkt einfangen kann und das Geschrei und das Gekreische der Gäste nicht hört.
Aber Radio fasziniert dich schon. Das war schon ein Herzenswunsch für dich, dieses Studio. Kann man das sagen?
Ich glaube nicht so sehr, dass es jetzt Radio, also ich möchte nicht zu nahe treten.
Aber das wird ein Studio hatten, meine
ich. Ja. Also nein, ich sag allgemein Inhalte zu kreieren, ob das jetzt auf der Tonspur ist, ob das ein Radiostudio oder ob es auch im filmerischen Bereich ist. Ich glaube, Inhalte zu schaffen und zu kreieren, war schon immer meine Leidenschaft. Insofern jetzt so ein kleines Studio hier im Park zu haben, ist natürlich was ganz Besonderes.
Im Europapark dreht sich sowieso ständig ganz, ganz viel und da passt natürlich dieses Studio hervorragend dazu. Wann warst du das letzte Mal im Europapark?
Das war tatsächlich erst vor kurzem mit meiner Familie im Rahmen Winterzauber. Wir haben eine tolle Geschichte, tolles Ambiente. Wir kommen immer gern her und ich bin eigentlich regelmäßiger Gast hier.
Hast du Michael Mack im Park schon mal getroffen?
Ja, also ich treffe eigentlich die Familie tatsächlich oft im Park. Da sieht man, dass die Familie sich mit dem Park identifiziert. Also man sieht nicht nur den Park, man sieht die Familie. Und ja, in der Tat, ich habe Michael auch schon getroffen. Ich habe Roland, Jürgen getroffen. Also die ganze Familie, die zeigt sich im Park.
Familie ist ein gutes Stichwort, ein gutes Thema. Reden wir auch gleich, weil das Thema Familie spielt bei dem Max eine ganz, ganz großartige Rolle und geht durch alle Bereiche und mittlerweile über mehrere Generationen. Wir hatten es vorher von Neuerungen, von Neuigkeiten im Park. Das Radiostudio ist eins. Ansonsten wird ja ständig gewerkelt und geschraubt. Jetzt momentan in der Winterpause wird alles auf Vordermann gebracht. Neue Attraktionen, reden wir auch noch drüber. Stichwort Digitalisierung ist ganz wichtig, natürlich bei der Bank auch. Ne? Es treibt euch um seit vielen, vielen Jahren, gibt noch eine eigene Agenda bei der Volksbank, klar. Digitalisierung ist bei euch im Europapark ja auch absolut auf dem Vormarsch.
Ja, es ist immer so ein bisschen, ich denke bei der Frage dann kurz nach und sage, es ist ja so ein Buzzword geworden,
Digitalisierung. Ja, klar, genauso wie Nachhaltigkeit.
Jeder muss jetzt oder digitalisieren. Podcast. Und insofern, ich glaube einfach, es ist ein bisschen was anderes, dass wir ein tolles Verhältnis über viele Jahre mit der Volksbank La haben und ich glaube schon, es ist so eine Mischung aus beidem. Es ist Fortschritt, aber auch rückblickend Tradition und Verpflichtung zu einem Familienerbe und wie gesagt, wir sind die 8. Generation, das heißt, jede Generation muss sich natürlich ein Stück weit neu erfinden und muss das Produkt nach vorne bringen. mit einer ganz festen Konstante, wie ein toller Bankpartner, aber nicht nur Bankpartner, aber auch, wenn ich an die Kronenbrauerei in Offenburg denke, dass man einfach sagt, wir sind aus der Tradition, kommen aus der Tradition, müssen aber uns immer neu erfinden, damit die Tradition nicht irgendwann mal langweilig wird. Und ich glaube, das ist die Herausforderung einer jeden Generation. Bei meinem Vater waren es die Hotels. Bei mir ist es ja nicht nur die Digitalisierung, sondern das Erschaffen und Kreieren von Inhalten, die über die Grenzen des Freizeitparks hinübergehen. Insofern ist Digitalisierung für mich eigentlich zu kurz gegriffen, weil es ist eigentlich ein Projekt der achten Generation, ich sag mal, komplett alles wieder auf Null zu stellen und Dinge auch erlebbar zu machen außerhalb des Parks.
Stetiges Erneuern und stetiges sich neu erfinden, natürlich in allen Bereichen, natürlich auch jetzt an den Zeiten angepasst, die jetzt natürlich im Zeichen der digitalisierten Welt stellen. Alles ist möglich mittlerweile, auch was es in der realen Welt nicht gibt. Habt ihr, Stichwort Julbi, jetzt ganz, ganz großartige Wege beschritten.
Ja gut, man kennt es ja, ich sag, gut ist meistens nicht gut genug, gerade in einem Familienunternehmen, weil man natürlich A, die Vorgängergenerationen mitnehmen muss, also ist ja nicht so, dass mein Vater gesagt hat, jetzt digitalisieren wir den Park, mach was Neues, kriegst mal ein paar Millionen und dann forscht auch mal ein bisschen rum, das heißt, man muss lange für Dinge kämpfen, man muss auch, wie gesagt, den Onkel und den Vater mitnehmen, überzeugen, dass eben diese Entscheidung richtig war und es ist das ein oder andere Mal, wer den Vater oder den Onkel kennt, relativ schwer, da auch dann die Unterstützung zu bekommen, was einen aber noch mehr anspornt, auch neue Wege zu gehen. Und ich glaube, was das Schwierige ist in der nächsten Generation hier im Europapark, ist natürlich ein Stück weit, wenn es einem gut geht, ist die Innovationskraft in der Regel gering. Das heißt, man sagt, wir haben es immer schon so gemacht. Mhm. Warum ist man denn jetzt was verändern?
Das geht noch ein paar Jahre so.
Richtig. Und die Kerngeschäfte sind ja auch renditenstark. Das heißt, in der Digitalisierung oder in den neuen Projekten, du hattest Julbi angesprochen, ist natürlich nicht so, dass wir da mit vollen Taschen rausgehen und sagen, oh, das hat die gleiche EBITDA-Marge wie jetzt ein Hotelzimmer.
Mhm. Und der Zucker hat das mehr verdient.
Richtig, mit dem Alten haben wir es mehr verdient und insofern ist es der stetige Weg entscheidend, dass man ständig innovativ bleibt und auch wenn am Anfang man einen langen Atem braucht, aber ich glaube, das zeichnet Familienunternehmen aus, dass wir in Generationen denken und nicht in schnellen Geschäftsjahren und das gibt uns Gott sei Dank und muss ich auch sagen, ist der Vater und der Onkel wirklich sehr, sehr offen auch für Veränderung. Ich glaube, sonst wird es schwierig sein, weil es sicherlich noch ein langer Weg ist. Wir sind ganz gut aufgestellt im Park. Wenn man im weltweiten Vergleich das sieht, sind wir auch stolz darauf, dass VR-Technologie aus Deutschland kommt, aus Kaiserslautern. Wir haben dort eine Firma, die VR-Coaster. Aber natürlich bin ich noch nicht da, wo ich ganz sein möchte.
Und wer dich kennt, der weiß, dass es auch noch nicht Ruhe gibt. Da gibt es noch was zu tun. Gibt es jetzt Menschen, die du kennengelernt hast hier von deinen Gästen, die ausschließlich auf virtuelle Erlebnisse stehen? Oder macht es immer noch die Mischung und wird es auch in Zukunft die Mischung sein aus Park, aus Landschaft, aus Shows, aus Familienerlebnis und den klassischen Karussells und halt eben diese neuen digitalen Welten?
Ich glaube schon. Ich glaube, dass was der Großvater geprägt hat, Spaß für die ganze Familie, immer noch eines unserer großen USPs für den Europapark ist eben, dass der Enkel mit dem Großvater, aber auch der Vater, dass alle eben gemeinsam in der Familie Spaß haben. Wenn man bedenkt, wir haben heute noch eine Postkutsche, die durch den Park ab und an fährt, das hat keine hohe Kapazität und ist sicherlich auch nicht für einen 16-Jährigen, aber die Opa und Oma finden das toll, wenn sie da eine Tasse Kaffee im Schloss trinken können. Genauso haben wir Shows, die sich finanziell in der Form nicht rechnen, aber zum Unterhaltungswert des Parkerlebnisses beitragen.
Und die berühmte Mischkalkulation.
Ich glaube, es ist eine Mischkalkulation. Ich glaube einfach, ich gebe ein Beispiel, früher war die Kirmes der letzte Schrei und irgendwann wurden die Opportunitätskosten zu hoch, irgendwann wurden die Transportkosten zu hoch und man hat es einfach versäumt, sage ich mal, auch weiterzuentwickeln und diese Gefahr sehe ich natürlich bei einem Freizeitpark auch. Wir haben das Thema Mitarbeitergewinnung, was ein ganz großes Thema ist, das heißt, die Opportunitätskosten werden auch bei uns höher werden mit dieser, sage ich mal, Pandemie, auch mit, dass die Menschen sich einfach umorientieren und nicht mehr den ganzen Tag an der Achterbahn stehen wollen, also insofern kommen da enorme Aufgaben auch auf uns zu. Und das zweite Beispiel ist, also wir müssen schon das anstrengende Kerngeschäft so zu halten, wie es ist, aber auch neu sein und frisch sein und digital sein und anders sein, um letztendlich auch den 16-Jährigen, der Kunde von morgen noch anzulocken. Und ich vergleiche das immer mit meinen Kindern. Also wenn als ich früher mit meinen Eltern mal im Fünf-Sterne-Hotel war, da war dann ein Qualitätsmerkmal das Hotel, wie das Frühstücksbuffet war, wie der Wellnessbereich war, ob die Hotelzimmer, ob es da eine Flasche Sekt auf dem Zimmer gab. Und Und das war dann, wow, das ist ein toller Service. Ne? Wenn ich heute mit meinen Kindern, das sind 11 und 7, in ein Hotel reinlaufe, holen die iPad raus und sagen, Papa, hier gibt es kein WLAN, das ist ein blödes Hotel. Mhm. Also man sieht schon, dass das dann von der Digitalisierung abhängt, ob es der jungen Generation gefällt oder nicht.
Macht das Handy aus und trinkt den Sekt. So.
Ja, ja, ist dann schwer beim 11-Jährigen. Ne?
Peter, bist du jetzt eher der klassische Postkutschentyp, der Traditionsfahrgeschäftefahrer oder dann eher schon ein bisschen hier die heftigeren Sachen im Park? Oder VR? VR steht auch für Volksbanken, Raiffeisenbanken. VR-Brille ist eigentlich dein Ding, ne?
Ich bin, glaube ich, eine Mischung aus beidem. Weil man sollte nie die Vergangenheit vergessen. Man sollte nie vergessen, wo kommt man her? An dem Beispiel einer Postkutsche. Gleichzeitig muss man aber immer offen sein und den Kunden auch bestimmte Mehrwerte bieten. Hinzuhören, Mensch, was erwartet der Kunde? Sowohl von einem Freizeitpark als auch von einer Volksbank. Und da genau hinzuhören, der Europapark hat den Vorteil, dass er sehr stark mit Emotionen arbeiten kann. Wir als Volksbank, wir sind da mit unseren Produkten eher so im sachlich-rationalen Bereich. Mhm. Aber unser Anspruch ist es trotzdem, dem Kunden Mehrwerte zu bieten, Emotionen zu bieten, nämlich Lösungen anzubieten, damit er zum Ziel kommt. Also ich bin so eine Mischung aus Tradition und Moderne, weil nochmal, man sollte nie die Tradition vergessen und das Ganze mit der Modernen kombinieren.
Das Schöne am Silvester, er kennt beide Richtungen, nach oben und nach unten. Bei den Zinsen sieht es anders aus, ne? Obwohl, die bleiben momentan gleich.
Ja, also da ist tatsächlich mehr oder weniger hier eine Flatline. Also wir sehen keine Zinssenkungen mehr, das muss man auch ganz klar sagen. Inflationsbedingt vielleicht ein leichter Anstieg der Zinsen, aber kein gravierender Anstieg nach oben. Von daher, also so stark, wie es bei der Silvester steigt und wieder runter geht, das sehen wir bei den Zinsen nicht.
Dann ich als alter Bahnfan. Hab gelesen, dass ihr mit dem Miniaturwunderland in Hamburg
richtig
eine Kooperation macht. Was ist denn das Tolles?
Ja, wir sind ganz stolz darüber, dass natürlich die zwei Marktführer in Deutschland sich da getroffen haben und auch zusammenarbeiten. Wie gesagt, das Miniaturwunderland ist ja sehr, sehr beliebt in Hamburg.
Das ist sensationell. Warst du da schon mal, Peter?
Miniaturwunderland Hamburg? Ja, ich war tatsächlich schon dreimal inzwischen da und es ist wirklich eine Sensation, kann man sagen.
Die bauen jetzt eine Brücke rüber, die sind ein Fleter und dann das andere, das Nachbarhaus, um nochmal größer zu werden. Mhm.
Also lohnt sich auf jeden Fall hinzugehen. Absolute, absolute Empfehlung.
Miniaturwunderland Hamburg und EP sind die beiden beliebtesten Ziele. Richtig.
Und dann ab Frühjahr natürlich noch lukrativer, weil es dort auch eine You'll Be Go und eine You'll Be Pro Installation geben wird. Das heißt, man kann Rolantica dann auch in Hamburg spielen. Darüber hinaus machen wir zwei wunderschöne neue Spielerlebnisse für das Wunderland, wo man eben dann klein geschrumpft wird und eben als, sage ich mal, als Zwerg dann durch Miniaturwunderland laufen kann.
Das ist dann in Hamburg. Eure Technologie, die ihr hier entwickelt habt, das ist dann in Hamburg.
Ist dann in Hamburg als zweiter fester Standort.
Dann laufe ich so als kleine Fallerfigur, laufe ich dann quasi
mit durch das Miniaturwunderland.
Ist ja der Hammer.
Kann man aber auch dann in Rust spielen. Also man kann den gleichen Inhalt dann in Hamburg und auch in Rust spielen.
Also sprich hier dann wahrscheinlich auch im Julbi oder werdet ihr das machen?
Richtig, im Julbi. Also das heißt, das Miniatur Wunderland kommt nach Rust.
Sensationell.
Und wir nach Hamburg.
Wo entstehen diese neuen Ideen? Wer macht das und wer fliegt die ein? Wie viel Alkohol wird dabei getrunken? Ich weiß es nicht. Es ist sensationell, finde ich.
Einiges. Aber wie gesagt, ja, wer die Südbadener kennt, weiß natürlich, dass wir nicht verlegen sind um das ein oder andere gute Glas Wein. In der Tat ist es dann so, dass man natürlich neugierig ist, dass wir immer wieder natürlich schauen, was wollen unsere Kunden. Ist natürlich bei der Innovation ein bisschen schwierig, weil ich denke nicht, dass jeder Kunde immer wusste, was Steve Jobs denn da gebaut hat. Das heißt, wir müssen natürlich den Markt auch ein bisschen erziehen, weil wenn ich natürlich jemandem erzähle, was willst du in der VR-Brille, gucken mich die meisten noch groß an und sagen, was ist denn das? Und
Braucht man das?
Mhm. Und insofern versuchen wir einen Markt zu schaffen, den es eigentlich so faktisch noch nicht gibt und erziehen da die Kunden noch ein bisschen oder gewöhnen sie zumindest ein Stück weit an diese VR-Technologie. Und die Ideen kommen in der Tat, dass man einfach einen verrückten Haufen hier hat. Wir haben eine kleine Forschungsabteilung, die nennt sich die Magnext hier bei uns im Hause, um neue Produkte zu testen, auszuprobieren. Und das habe ich dann schon die genug Verrückten, die dann auch abends nochmal mit der Brille durch den Park laufen und Blödsinn machen. Und da kommen eigentlich die besten Ideen dann.
Wie lange dauert das von der ersten Idee bis dann zur Umsetzung? Da wird ja erstmal getüftelt und geguckt und bis dann so ein Projekt dann wirklich steht, beziehungsweise so eine Bahn zusammengeschweißt und das erste Mal läuft. Das dauert ja.
Ist ein Unterschied. Ich glaube, dass eine Achterbahn, das gibt es festgeschriebene Prozesse in unserem Stammhaus Markreiz in Waldkirch. Da kann man schon sagen, dass ein Achterbahntyp eigentlich so zwischen 6 Monate bis 1,5 Jahre je nach Größe braucht. Das heißt, was relativ schnell ist. bei einer VR-Entwicklung, dadurch, dass man eben Dinge programmiert, kann man gar nicht sagen, wann das Produkt dann endlich reif ist, weil wir wissen noch nicht, welche Plattform sich im Netz durchsetzen wird. Es gibt natürlich mit Metaverse, jetzt auch mit Mark Zuckerberg, den Vorstoß, noch mehr in die VR-Richtung zu gehen. Hat er mit Oculus eine Firma gekauft, um dort Plattformhirsch zu werden, aber letztendlich, oder Gott sei Dank, ist Oculus noch nicht im Freizeitparksegment, zumindest nicht in Freizeitparks vertreten. Das heißt, wir haben dort eine tolle Nische. Disney hat gerade angekündigt, vor ein paar Tagen, dass sie Disneyland in dem Metaverse nachbauen wollen. Also da kommt noch einiges auf uns zu. Insofern kann man nie sagen, wann die Entwicklung abgeschlossen ist, weil das Produkt noch zu neu ist. Aber so eine Amber Blake VR-Attraktion, die jetzt eben im Frühjahr aufmacht mit einer Geheimagentin, spannendes Projekt. Man kann dann auch mit einer Waffe durch die Räume laufen und das ist ein bisschen FSK 16, also ein bisschen für das jüngere Publikum nicht Rolandica Familienunterhaltung, sondern eher, sag ich mal, James Bond auf weiblich. Und der braucht dann schon ein Jahr in der Entwicklung.
Weil du gerade Disney erwähnt hast, Mickey Mouse und Euromaus ist ja zumindest biologisch der gleiche Stamm. Arbeitet ihr irgendwie zusammen?
Also Disney ist ein Kunde von uns. Disney hat viele Achterbahnen gekauft aus dem Hause Mackreiz. Man tauscht sich aus. Disney ist über die Jahre auch offener geworden, ist auch im Weltverband Mitglied seit ein paar Jahren. Also das heißt, man tauscht sich schon aus. Sie kaufen Achterbahnen bei uns. Mit der VR-Technologie haben wir es noch nicht geschafft, aber was ja noch nicht ist, kann ja vielleicht noch werden.
Wie viele nennenswerte Hersteller gibt es denn, wie Mackreiz zum Beispiel? Oder ist es so ein bisschen wie Airbus und Boeing? Da gibt es 2, 3 und den Rest?
Ja, es gibt in der Tat wenige Hersteller. Mackreiz selbst macht 30% des Weltmarkts an der Schiene. Und ich würde sagen, namhafte Hersteller gibt es so eine Handvoll, 5, 6, 7, die Achterbahn bauen.
Wenn man den Europapark kennt, dann sieht man, dass das ja alles hier bis ins Detail mit ganz, ganz viel Liebe alles eingebettet ist. Da stimmt ja jede Schraube. Aber die gleiche Bahn, sag ich mal, so ein Matterhornblitz, also wilde Maus im Volksmund, die steht vielleicht irgendwo anders. Die wird aber dann ganz anders aussehen dort. Aber obwohl die Maschine oder das Fahrgeschäft das gleiche ist, macht das auch ihr? Oder sagt ihr, hier ist der Bausatz, also das bauen wir euch, die Kulisse macht ihr euch selber?
Also jede Bahn von uns ist, wir sind leider kein Serienfertiger in Waldkirch, das heißt jede Bahn wird also speziell für den Kunden konstruiert und errechnet. Wir bauen die in der Regel mit einem Supervisor auch auf und was wir eben darüber hinaus noch mehr bieten können, was so kein Freizeitpark weltweit kann, ist natürlich, dass wir in der Familie eben die Betreiberkompetenz haben, die Herstellerkompetenz, aber auch die Gestaltungskompetenz. Das heißt, man kann eigentlich bei uns alles einkaufen, wenn man denn dann will. Man kann einen Masterplan, also Thematisierung und Design und auch die Story bei uns bei der Magnext erwerben. Das heißt, nicht nur die Achterbahn, sondern auch das Drumherum. Wir haben jetzt gerade einen Kunden in Polen gewonnen, für den wir den kompletten Freizeitpark auch designen und thematisieren. Mhm. Also es ist auch eine Dienstleistung von uns, die wir anbieten. Also man kann von bis.
Also nicht nur die Bahn, alleine oder auch die Deko.
Auch mit die Deko dazu. Und auch den Masterplan, richtig.
Und wenn ich da reingehe und sage, hier, Blue Fire finde ich toll, aber ich hätte ihn ganz gerne in Pink und nicht mit Gasbomben, sondern mit Windenergie, dann machen wir das so.
Dann machen wir das auch, richtig.
Okay, sensationell. Wenn ihr natürlich jetzt, bleiben wir bei den Bahnen, ihr entwickelt so eine Bahn. Woher wisst ihr im Vorhinein, dass das irgendwie bei den Menschen irgendwie ankommt? Weil wenn du sagst, du baust jetzt eine neue Achterbahn, bevor ich da nicht drin gesessen bin, kann ich nicht sagen, ist das geil.
Richtig. Ich glaube, es ist einfach Erfahrung über Generationen hinweg, dass natürlich Prozesse auch in Waldkirch gewachsen sind. Das heißt, ein stetiges Verbessern, ein stetiges Nachschauen, was will der Markt draußen, was kommt gut an. Wir haben mit namhaften Entwicklern zusammengearbeitet. Einer ist Werner Stengel, der jetzt schon in seinen 80er Jahren ist, bekannt durch Funk und Fernsehen. Ein ganz honoriger Statiker aus München, der extrem viele Bahnen gerechnet hat
auf dem Markt. Ich sehe Peter Rottenecker, Werner Stengel noch nie gehört, genauso wie ich.
Da gebe ich dir recht, lieber Markus.
Wenn du jetzt gesagt hättest, Werner Stengel, hätte ich sofort mein Sparbuch aufgelöst. Und was, aber das ist so eine Ikone quasi, den fragt man.
Richtig, ja, den hat man gefragt und mittlerweile haben wir aber auch die Kompetenz im Haus aufgebaut. Das heißt, viele unserer jungen Ingenieure mit der Zusammenarbeit mit dem KIT, dieser Patenschaft, auch das Stipendium meines Vaters, kommen natürlich Jungtalente nach. Die und Achterbahn bauen ist jetzt nicht der klassische Maschinenbaujob und insofern sind da viele Maschinenbauingenieure sehr interessiert dran, mal eine Achterbahn zu bauen.
Ist dir bekannt, dass da mal irgendwie auch ein Projekt entwickelt wurde, wo ihr gedacht habt, ey, das ist der Brenner? Dann habt ihr das irgendwo aufgebaut und dann, lame. Also, dass wirklich was in Sand gesetzt wurde? Ihr könnt ja nicht nur erfolgreich sein. Ist ja ekelhaft.
Also ich sag mal, es gibt sicherlich das ein oder andere Projekt, wo man sich verkalkuliert. Hat also keine Sorge. Es geht nicht immer nur nach oben bei uns. Insofern,
die Medien berichten immer so gut über euch. Ich muss das mal ändern. Nein, ja, ich finde es ja toll, wenn das gut so ist.
Es ist, wie gesagt, Neid ist ja bekannt im Badischen. Insofern, nein, Spaß beiseite. Wir haben uns natürlich schon des Öfteren verkalkuliert. Es ist nicht so, dass wir immer wissen auf den Meter genau, was so eine Bahn kostet.
Weil Sie aber sagen, da ist ein Risiko dabei, ne?
Natürlich. Ja, ja, klar. Aber von der Fahrt, glaube ich, gibt es wenige Attraktionen, wo man jetzt wirklich aussteigt und sagt, es war gar nichts. Wir haben bei vielen Bahnen nicht das verdient, was wir verdienen wollten, weil auch das ein bisschen unser Qualitätsversprechen ist, dass wir halt wie beim Metzger, wenn man es aus der Jugend kennt, darf es noch ein Scheibchen mehr sein. Also wir haben lieber einen glücklichen Kunden als einen hohen Deckungsbeitrag.
Nochmal kurz, Europapark International, wo stehen eure Bahnen überall? So die Hotspots,
also auf jeden
Kontinente langen, ja?
Auf jeden Kontinent, überall. Also auf jedem Kontinent der ganzen Welt. Wir haben jetzt viele hunderte Bahnen ausgeliefert. Also es gibt eigentlich keinen Freizeitpark auf der Welt, wo nicht irgendwas von Max steht.
Der Peter Rottenecker von der Volksbank La zum Beispiel geht in die Commerzbank-Filiale gegenüber, sagt, Mensch, die haben ja tolle Ideen, das mache ich bei uns auch. Ja? Die Volksbank La kopiert ja nur. So ist es doch bei dir, oder?
Also, da darf ich gleich
mal... Die Commerzbank hat schon zu mittlerweile, Entschuldigung.
Genau, Commerzbank hat schon zu, von daher, da gibt es nichts mehr so viel zu kopieren. Und von einer Großbank, nee, da wollen wir tatsächlich nichts kopieren, weil das ist nicht unser Geschäftsmodell.
Also ihr tauscht euch natürlich mit Volksbanken und mit Genossen aus. Was läuft auf der einen Seite gut, auf der anderen. Was man aber sagen muss, so ein Volksbank-Podcast gibt es bislang bloß von euch. Auch eine Innovation.
Also nicht nur, geschätzt sind es eine Handvoll Volksbanken, die so einen Podcast tatsächlich ins Leben gerufen haben.
Wie viele Volksbanken bundesweit? 150?
850. 850 sind es. Aber Michael hat es vorhin gesagt, das war ein Stichwort, es gilt Content zu erzeugen. Es gilt Aufmerksamkeit zu erzeugen. Es gilt mit interessanten Themen am Markt zu sein, auch wieder interessant für den Kunden zu sein und tatsächlich ein bisschen mehr zu bieten als nur Finanzdienstleistungen. Und dazu gehört tatsächlich so ein Podcast mit dazu als kleiner Baustein. Und genauso wie der Europapark sich ständig hinterfragt, mit welchen Innovationen kann ich am Markt jetzt dort für unsere Kunden tatsächlich da sein. Genau das Gleiche, das passiert bei uns auch. Ich möchte mich jetzt aber nicht mit einem Europapark vergleichen, das wäre vermessen, das wäre falsch. Aber bei uns gilt es immer zu hinterfragen, was braucht der Kunde? Wie können wir dem Kunden helfen? Auch im Bereich Digitalisierung, aber in jeder Lebensphase, wo sich der Kunde befindet, versuchen wir mit Lösungen dann auf den Markt zu treten, damit wir die Kunden dann zufriedenstellen können.
Da kam jetzt ein bisschen der Neid durch, ne? Weil der Michael Macken höheren Disporam hat als du.
Aber nee, das ist jetzt einfach so. Das ist kein Neid, überhaupt kein Thema. Das ist ein gewisser Stolz, kann man sagen. Also Stolz, solche ist Kunden zu haben.
Natürlich.
Ja, also
ist Neid, ja auch sensationell. Ich finde das toll. Nee,
also Neid keinesfalls.
Nein, ich meinte bloß wegen dem Disporam. Zum Thema Abschauen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass hier immer keiner, ich nenne es jetzt einfach mal so, es könnte jetzt auch eine andere Nation sein, ein munterer Chinese hier durchturnt und sagt, Mensch, das ist doch toll, das baue ich mir irgendwie nach. Ist das ein Problem in eurer Branche, dass man sich gegenseitig was abkupfert oder so klaut? Oder wie kann man sich sowas schützen, das, was ihr hier tut, gerade so im virtuellen Bereich?
Ich glaube, wir sehen das momentan noch relativ sportlich und ich denke auch schon, dass der Vergleich, wie gesagt, Angst und Vergleich ist immer, glaube ich, ein schlechter Ratgeber. Ich glaube, wir agieren aus der Stärke heraus, dass wir einfach wissen, was wir in vielen Jahren aufgebaut haben, eine Loyalität zum Kunden, aber auch ein Vertrauen. Ich glaube, das ist das Gleiche auch, was für eine Bank gilt. Das heißt, wir leben. Und ich hatte gerade gestern ein tolles Gespräch mit der Geschäftsführerin des Handelsplatz und die hat auch gesagt, in der Pandemie hat sie gemerkt, dass eben auch Namen, also Qualitätsnamen, gekauft werden, auf die man sich verlassen kann. Und das fand ich ein ganz schöner Ausspruch in dieser Welt von vielen Telegram, WhatsApp und schlag mich tot Nachrichten. Ich will gar nicht von Fake News anfangen. Man braucht irgendwo auch einen geordneten Rahmen. Und ich glaube, das wissen unsere Kunden, wenn sie bei MAC kaufen, dass wir eine tolle Qualität bieten, ob das jetzt im Europapark Rolantica, bei Julbi oder auch bei der Achterbahn ist. Das weiß man auch, wenn man zur Volksbank klar geht. Und ich glaube, das ist viel Kundenvertrauen, viel, was man sich über Jahre aufgebaut hat. Insofern soll jemand probieren, uns zu kopieren. Viel Spaß damit. Wird er nicht hinkriegen.
Du hast ja auch ganz, ganz viele Freizeitparke weltweit gesehen. Hast du dir da auch ein bisschen Impulse geholt für dein Unternehmen, auch für den Park hier? Gab es da Sachen, wo du gesehen hast, oh, das
auf könnte jeden man Fall adaptieren, wäre schön? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, dass es keinen anderen Park in der Welt gibt, außer Disney, der letztendlich erfolgreich Freizeitparks betreiben kann. Man holt sich Ideen, klar, aber ich glaube, der weltbeste Freizeitpark zu werden, ist eine Lebensaufgabe. Und ich treffe viele chinesische Kunden, ich treffe viele russische Kunden, auch indische Kunden, die nicht die Historie der Freizeitparks in ihren Ländern haben. Und die fragen mich dann immer, Mensch, wir wollen ganz schnell so nach dem Motto unser Geld auch ein Stück weit umallokieren. Wir wollen in Real Estate, wir wollen in Freizeitparks und wir bauen mal einen Freizeitpark, ihr liefert uns 10 Bahnen und wann werde ich denn damit erfolgreich? Und das sage ich dann, wenn du ein guter Gastgeber bist. Das heißt, einen Freizeitpark irgendwo auf die Wiese zu stellen und zu sagen, jetzt machen wir große Renditen, da gibt es bessere Geschäftsmodelle wie ein Freizeitpark, gar keine Frage. Also es ist dann Bitcoins oder irgendwas anderes, was man machen muss, aber zumindest kein Freizeitpark. Insofern glaube ich, man holt sich Ideen, aber man bettet sie dann in unsere Welt ein.
Die Zuhörerinnen und Zuhörer des Hashtag Fobartalks, die natürlich jetzt schon seit 20 Jahren eine Familiendauerkarte haben hier im Europapark und sagen, Mensch, also jetzt kenne ich ja wirklich schon jeden Halm. Welchen Freizeitpark der Welt, vorausgesetzt die Volksbank klar gibt den Kredit für die Reise, welchen Freizeitpark der Welt oder welche Freizeitparke sollte man unbedingt einmal im Leben gesehen haben, deiner Meinung nach?
Also ich finde, ich bin natürlich ein alter Traditionalist mit 240 Jahre Familiengeschichte. Das heißt, die Ursprünge der europäischen Freizeitparks finde ich ganz spannend. Das sind die Stadtparks in Nordeuropa, so zum Beispiel Tivoli in Kopenhagen. Okay. Dürreshaus Backen, der liegt ein bisschen außerhalb von Kopenhagen, ganz schöner alter Jahrmarkt. Also die Stadtparks in Nordeuropa finde ich total spannend. Liseberg oder auch dann Gröna Lund in Stockholm. In Amerika gibt es so Ansätze, die ich spannend finde. Da gibt es zum Beispiel Knöbels, das ist in Pennsylvania, in einem Wald
Knöbels.
Drin.
Ja.
Knöbels Amusement Park. Ganz, ist ein kleiner Park, aber mit sehr viel Liebe. Da hat auch eine Bobbahn in Holz nachgebaut. Das ist natürlich dann so ein bisschen auch Nerd-Talk. Es gibt Disney Sea, finde ich wunderschön, in Japan. Dann gibt es natürlich noch die Hirschengruppe, die zwei Parks betreibt, Silver Dollar City. Und Dollywood, also zwei tolle Parks. Also weg von dem Mainstream, aber es gibt natürlich auch mit Knott's Berry Farm eine alte Marmeladenfabrik, die zum Freizeitpark in Kalifornien umgebaut wurde. Was ich spannend finde.
Und da warst du natürlich überall schon.
Da war ich überall natürlich, klar. Aber es sind so die außergewöhnlichen Parks, glaube ich, die mich interessieren. Aber natürlich ein Disney-Besuch, egal wo auf der Welt, ist immer ein Augenschmaus.
Dann werde ich mit Peter Rottenecke einfach mal über die Gage für diesen Hashtag Fobartalk verhandeln müssen. Das war die 30. Ausgabe, eine Jubiläumsausgabe. Wir haben noch nicht alles besprochen. Deswegen würde ich sagen, wir kommen einfach nochmal zusammen und legen nochmal eine Schippe drauf und sprechen mit Michael Mack und der großartigen Mack-Family über den großartigen Europapark, alles, was uns hier antreibt und was natürlich auch die Volksbank Lahr damit zu tun hat. Deswegen Hashtag Fobartalk auch in 2022 immer regelmäßig überall, wo es Podcasts gibt. Folgt uns auch auf Facebook und Insta. Bis ganz gerne wieder einmal auch bei einem Besuch im Europapark. Es geht, glaube ich, wieder los zu Ostern.
Schön, dass ihr mit dabei wart. Wir freuen uns schon riesig auf den nächsten Fobartalk. Wenn ihr Lust habt, dann abonniert uns und lasst uns eure Bewertung da. Ihr findet uns auf allen bekannten Kanälen. Ciao und bis zum nächsten Mal.